Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und wir wollen wie immer die aktuellen Entwicklungen einfangen und besprechen. Und diesmal möchte ich mit dem China-Thema starten. Da ist diese Immobilienfirma, Immobilienprojektierer, zweitgrößter chinesischer Immobilienprojektierer Evergrande in Zahlungsschwierigkeiten. Heute ist überall von einem Lehman-Moment die Rede. Das ist natürlich ein sehr großer Vergleich. Lehman hat eine globale Finanzkrise nach sich gezogen und die Folgen, die spüren wir ja noch heute. Herr Linker, wir kennen Sie als jemand, der sich auch vor Meinungen nicht scheut. Deshalb möchte ich das gerne zu Ihnen rüberspielen. Was sagen Sie zu so einem Vergleich?
Ja, Herr Lehm, zunächst mal guten Mittag aus Zürich und natürlich guten Mittag, liebe Zuhörer. Ja, dann fangen wir direkt an mit dem Thema, was im Moment ja in aller Munde ist. Ich möchte von vornherein den Zuhörern eine Frage stellen. Wir können uns noch sicher an die Katastrophe in Fukushima erinnern, wo der Atomreaktor rechts oben tagelang eingeblendet war, der vor sich hingequalmt hat. Ich möchte erinnern an den Fiscal Cliff, wo rechts unten bei Bloomberg NTV die Zeit, also der Countdown lief bis zur Pleite Amerikas. Wir sprechen über das sogenannte Verfügbarkeitsfehlverhalten, über den schon von uns oft angesprochenen Availability Bias, Verfügbarkeit der Informationen. Die Presse gibt natürlich Vollgas und es ist eine wunderschöne Schlagzeile. Evergrande, Kollaps, Lehman, weltweite Krise. Ich möchte mich da auch spekulativ nicht zu äußern. Ich sage nur Folgendes dazu. Erstens. Die Frage ist, dass Chinas Immobiliensektor etwas problematisch war in den letzten Jahren, wissen wir. Dass China anders fungiert und dass der gesamte Markt in China anders funktioniert als weltweit, global, wissen wir auch. Wir wissen, dass Evergrande nach Finanzierungsmöglichkeiten sucht und die Frage ist, ob sich China im Moment international unter Druck und international im Moment mit Verlusten in China nicht auf dem besten Weg, ob sie sich überhaupt diese Pleite leisten können oder leisten wollen und ob in letzter Sekunde der Staat eingreift und die Aktie wieder explodiert, wissen wir alles nicht. Das ist auch noch zu früh zu sagen. Was wir aber wissen ist, dass das ein Problem ist, welches auf China sehr regional begrenzt ist. Und Lehman-Kollaps war deswegen eine Katastrophe. Ob man jetzt hätte Lehman retten können oder retten sollen, lassen wir dahingestellt sein. Aber Lehman verursachte ein globales Erdbeben, weil die Vernetzung immens groß war. Das ist bei Evergrande mit Sicherheit nicht der Fall. Das heißt, der Schaden ist lokal und so immens er sein kann. Wir wissen, dass China das kompensieren kann, dass China das kompensieren wird. Auch eine Pleite wird kompensieren. Es wird international meiner Meinung nach kein Erdbeben auslösen. Wir sind da natürlich nicht investiert. Wir sind auch im chinesischen Immobiliensektor, waren es nicht, werden es auch nie sein, sind wir nicht investiert. Aber es sind auch nicht europäische Banken, es sind auch nicht amerikanische Banken. Das heißt, wir haben hier ein lokales Problem. Aber eben, wir wissen noch gar nicht, ob es zu einer Rettung kommt. Das steht alles noch offen. Im Moment ist es sicher für den chinesischen Markt besorgniserregend. Es ist aber für den globalen Markt nicht besorgniserregend, weil es, wie gesagt, regional begrenzt ist und ob es tatsächlich zum Schlimmsten kommt, lassen wir immer noch dahingestellt sein.
Ist aber nicht das einzige China-Thema, das man besprechen muss. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind nicht im chinesischen Immobilienmarkt investiert. In China aber durchaus. Eine Alibaba ist da beispielsweise ganz prominent zu nennen. Selbst die scheint ja vor den Fängen der chinesischen Regulierungswut, ich sage das jetzt mal ganz überspitzt, nicht mehr gefeit zu sein. Okay, auf Alibaba hatten die Chinesen es ja hin und wieder sowieso schon abgesehen, beziehungsweise vor allen Dingen auf den Chef. Aber jetzt geht es um Alipay, das zerschlagen werden soll. Wir haben auch andere Branchen gesehen, die komplett reguliert wurden, die rausgenommen wurden, so kann man es ja fast sagen. Der Bildungssektor darf nicht mehr profitabel sein, muss von der Börse genommen werden, beziehungsweise ist 90% eingestürzt. Wir haben den Spielesektor, Computerspielesektor, Online-Sektor und so weiter, das wurde alles reguliert. Wir haben ganz viele Dinge, auf die die chinesische Politik gerade die in den Schwitzkasten nimmt, so würde ich es mal sagen. Wie beurteilen Sie das, was da in China gerade passiert? Mir hat kürzlich jemand gesagt, Rückfall in kommunistische Tendenzen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist. Auch das gebe ich einfach mal weiter an Sie.
sehr komplexes Thema. Es ist kein Rückfall in kommunistische Strukturen. Nein, das ist es nicht. Weil China ist nun mal eine immens große Volkswirtschaft und da die Stärke der Volkswirtschaft ist immens wichtig. Wir müssen das ein bisschen differenzieren. Sie haben es schön gesagt, die Kursverluste bei den Titeln, die Sie angesprochen haben und natürlich auch bei den Big Three, wie es so schön heißt, das ist Alibaba, das ist Tencent und das ist Baidu. Das ist diese Troika, die man ja repräsentativ für andere quasi, wie soll ich sagen, nach außen zeigt. China ist politisch auf dem Weg, Kontrolle ausüben zu wollen. Es geht nicht in den Rückfall in den Kommunismus, es geht hauptsächlich um die Kontrolle des Staates. So sehe ich das. Ich kann nur meine Meinung darlegen und das ist auch nur meine Meinung und ich möchte damit keinem streiten oder keinem irgendwie eine Meinung in den Mund legen, aber für mich ist es immer so gewesen, dass egal in welcher Region dieser Welt, politische Börsen immer kurze Beine hatten. Und wir müssen über ein Unternehmen wie Tencent, wie Baidu und über Alibaba, wo die Kapitalisierung so zusammengeschmolzen ist, dass der Wert also wirklich lächerlich ist, dort ist eine Katastrophe eingepreist bei diesen drei Titeln. Drum ist es auch der Grund, wieso wir noch nicht die Bremse gezogen haben in unserem Echtgelddepot und an der Alibaba weiterhin festhalten, weil die fundamentale Bewertung im Moment mit der Situation nichts mehr zu tun hat. Man preist dort das Worst-Case-Szenario ein, man preist aber nicht ein, dass es irgendwann mal zu einer Einigung kommt und glauben Sie mir, die Chinesen sind auch nicht dumm. Sie wissen auch, dass die Stärke einer Marktwirtschaft auch über die Kapitalisierung an den Märkten begründet wird, nachhaltig begründet wird. Und ich bin der Meinung, dass dort natürlich ein gigantischer Umbruch ist, aber ich bin auch der Meinung, dass man dort zu bestimmten Lösungen gelangen muss, wie auch immer sie aussehen, und dass man auch zu bestimmten Lösungen gelangen wird, wie auch immer diese aussehen. Das gilt es abzuwarten. Im Moment würde ich diese Papiere nicht auf den Markt werfen, ich würde diese Papiere behalten. Wie gesagt, wir sind investiert in diesen Big Three. Eigentlich sind wir auch mit unseren Kunden, mit unseren Depots nur in der Alibaba investiert und sonst nirgendwo, weder im Spielsektor noch im Ausbildungssektor, also eigentlich nirgendwo. Und das ist auch so, Sie wissen auch, ich habe letztes Mal mit dem Herrn Heinrich darüber gesprochen, dass wir jetzt für ein Altersvorsorgeprodukt für die Swiss Life Select dort das Management übernommen haben. Und dort haben wir auch zum Glück auf ein Investment in China verzichtet, haben uns stattdessen für Indien entschieden und da ist die Outperformance, sage und schreibe, mittlerweile nahezu 20%. Die Verluste in China versus die Gewinne in Indien. Das war sehr erfolgreich. Also im Moment die Füße stillhalten. China ist weiß Gott nicht ad acta. Im Moment gilt es zu analysieren, zu beobachten, sicher nicht der Panik zu verfallen, sicherlich eine Alibaba behalten, weil die werde ich auf diesem Preis oder auf diesem Niveau nicht geben. Aber noch einmal, mein Fazit ist, es ist eine politisch übertriebene Machtdemonstration, Kontrolle zu behalten und diese auszuüben. Aber es ist für mich nicht unbedingt ein Rückfall in den Kommunismus, denn das wird den Markt, das muss man auch sagen, es wird auch den chinesischen Binnenmarkt massiv schwächen. Das heißt, auch das Land selbst würde es schwächen und das ist nicht im Interesse der Chinesen.
Ja, umgekehrt, wenn man jetzt das optimistische Szenario mal durchdenkt, dann wäre das jetzt ja eine super Chance eigentlich. Also Sie haben jetzt gesagt, Füße stillhalten, man könnte ja umgekehrt sagen, eine Alibaba bekommt man in dem Fall dann wahrscheinlich nie wieder so günstig wie jetzt.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, aber das ist immer so eine Geschichte. Ich verzichte oder ich verschenke lieber 10% auf dem Weg nach oben, als ins fallende Messer zu greifen. Wenn man sie jetzt hat, dann muss man sie auch behalten. Ich finde die Aktie im Moment, also nicht unterbewertet, ich finde sie spottbillig. Die Frage ist halt, macht man es jetzt, macht man es etwas später, bleibt man ein bisschen an der Seitenlinie. Das ist immer eine Spekulation. Den optimalen Zeitpunkt erwischt man nie, aber jetzt mal abgesehen von der Alibaba, China selbst, man muss warten, bis sich dort die Stimmung wirklich ein bisschen beruhigt und dass auch versöhnlichere Signale aus Peking gegenüber den Märkten kommen. Das ist das, was ich meine. Nicht spezifisch runtergebrochen auf jeden einzelnen Titel, sondern mir geht es um die allgemeine Stimmung.
China ist großes Thema, auch bei uns. Sie haben gerade schon gesagt, heute wird überall drüber gesprochen. Und dieser Lehman-Vergleich, den ich schon gemacht habe, den liest man in ganz vielen Börsen- und Wirtschaftsmedien. Aber in den Kursen bei uns sieht man davon ja noch nichts. Ist nicht so, dass jetzt der DAX, der Dow Jones, irgendwelche anderen Indizes jetzt hier deutlich gedrückt werden würden durch diese China-Thematik. Es geht aber auch nicht nach oben. Seit Wochen irgendwie Ruhe in den Märkten. Okay, es ist Sommer, das will ich auch mal dazu sagen. Wir haben verschiedene Sonderfaktoren, das muss man alles berücksichtigen. Aber was kann, soll und muss denn passieren, dass da endlich mal wieder Bewegung reinkommt?
Ach, nicht nicht so ungeduldig erleben. Die Börse ist A, keine Einbahnstraße und B, schon gar nicht eine kalkulierbare Maschinerie. Langsam. Schauen Sie mal, wir müssen uns mal bitte Folgendes angucken. Ganz kurz nur noch zu China, letzter Satz. Doch, wir haben heute Morgen sehr tief im Plus gestartet, fast 1%, Schweiz, Europa, Deutschland. Und jetzt hängen wir plus minus null, also wir haben die Gewinne abgegeben. Heute ist aber, glaube ich, nicht China im Vordergrund. Heute ist, weil die Leute wissen, wie ich das schon gesagt habe, ganz klar, dass Evergrande ist nicht global verflochten. So, und wir haben heute den dreifachen Verfallstag, also heute verfallen die Terminkontrakte, wir haben den Hexensabbat heute und das bewegt die Kurse wahrscheinlich heute etwas mehr. Es kann sein, dass wir mit 1% plus schließen, würde ich sogar gar nicht ausschließen, weil wie gesagt, Hexensabbat ist immer ein bisschen wild ride, ist ein bisschen ein kleiner wilder Ritt. Wenn Sie sagen, Impulse fehlen, wir hatten die Ertragssaison war herausragend gelaufen. Herausragend mit faustdicken Überraschungen. Unternehmen zurück in der Gewinnzone, wo man es nicht erwartet hat. Ich will jetzt nicht im Einzelnen auf alle eingehen, aber wir werden einige Beispiele werden wir auch in unserem Echtgelddepot anschließend uns angucken. Notenbanken, was ist da? Das ist für mich natürlich logischerweise jetzt und heute und nachhaltig immer noch der Fall, wo es primär unter die Lupe zu nehmen gilt. Wir haben weiterhin eine lockere Geldpolitik. Man spricht über das Tapering. Ja, Tapering hin, Tapering her, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Erstens weiß es kein Mensch und zweitens, das Tapering hat mit den Zinsen nichts zu tun. Das Tapering ist eine Verlangsamung der Anleihenkäufe. Ich finde das sogar in Amerika gar nicht unvernünftig. In Europa spricht man darüber, man ist aber immer noch davon entfernt. Und beides, ob man es tut, man verschafft sich Luft, dass man eventuell wieder diesen Schritt zurückgehen kann. Was die Zinsen angeht, da werden wir, ich wiederhole mich, nicht dran zu denken in den kommenden Monaten. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage in den kommenden Jahren. Das heißt also, die Last der Staaten ist ja gar nicht tragbar. Man kann sich gar nicht erlauben, die Zinsen anzuheben, denn sonst wird das Ganze kollabieren, die guten Konjunkturaussichten. Man kann es nur kompensieren über einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung und das ist auch definitiv der richtige Weg. Das heißt also, Zinsen nicht in Sicht, Obligationen wird man kein Geld verdienen. Der Zins von gestern ist die Dividende von heute und morgen. Dort ist keine Umkehr zu sehen. Das heißt also, die Notenbanken werden durch weitere Impulse dafür sorgen. Dann dürfen Sie nicht vergessen, in einigen Wochen beginnt das nächste Quartal, die nächste Quartalsaison. Man geht auf das Jahresende zu. Wir schauen, was die Fed machen wird. Wir werden sehen, was die Europäische Zentralbank machen wird. Eben China ebenfalls, wenn es dort zu einer Beruhigung kommt. Also es gibt mit Sicherheit genug Impulse, die die Märkte nach oben schießen lassen werden, so wie einzelne Unternehmensmeldungen. Selbstverständlich, wir haben immer noch, das dürfen wir nicht vergessen, die Pandemiezahlen. Deutschland gehen die Inzidenzen ein bisschen runter, Impfsituation und so weiter. Das sind alles noch wirklich genug Impulse, die auf uns zukommen. Also es wird mit Sicherheit bis Ende des Jahres nicht langweilig. Es ist seit 125 Jahren an der Börse nicht langweilig und es wird auch die nächsten 125 Jahre an der Börse nicht langweilig werden. So viel verspreche ich Ihnen.
Okay, wir haben ja genügend spannende Themen, die man besprechen muss. Wenn Sie die Notenbanken ansprechen, dann haben wir ja die Inflation, die da lauert. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir kennen auch Ihre Meinung, dass Sie in den letzten Interviews gesagt haben, die Notenbank wird nicht reagieren. Die Inflation war ja gewünscht. Ich glaube, das wärme ich jetzt einfach sozusagen aus den letzten Interviews nochmal so ein bisschen auf. Wenn jetzt die Inflation aber doch überschießen sollte, kommt drauf an, wie man das jetzt definieren mag, aber wir haben ja gerade in den USA Inflationszahlen bekommen, die schon hoch sind. Auch die Währungen kann man, wenn wir jetzt gerade über das Thema Inflation sprechen, auch mal ins Spiel bringen. Wie ist die Lage gerade, was diese Inflationsfront anbetrifft? Wie ist Ihre Einschätzung jetzt, einige Wochen nach unserem letzten Interview?
Trifft sich sehr gut, weil das ist genau die Frage, die mir gestellt wurde. Und explizit wurde mir noch heute via Twitter eine Frage gestellt, genau zu diesem Thema. Die möchte ich selbstverständlich gerne im Zusammenhang mit Ihrer Frage beantworten. Fangen wir mit der Inflation an. Wenn, jetzt haben Sie gesagt, wenn, ich mag das Wort wenn nicht. Die Inflation wird nicht überschießen, das ist meine Meinung. Und ich kann immer nur meine Meinung sagen, ich habe das beim letzten Gespräch gesagt, die Zahlen sind ja auch schon etwas moderater ausgefallen. Wir werden 22 den Peak sehen. Ich meine, erleben. Vor 6, 7 Monaten mussten Sie jemandem $40 bezahlen, damit er Ihnen ein Fass Rohöl abnimmt. Heute zahlen wir wieder genau wie früher, ganz normal. Der gesamte Verkehr ist stillgestanden, die gesamte Transportbranche ist stillgestanden. Es ist die Welt stand still, wochenlang. Das ist klar, dass jetzt die Normalisierung, wir sehen es an Chipmangel, wir sehen es ja jetzt an dem Boom in zum Beispiel ja, Lagertechnik, Transport, Rohstoffe, Treibstoff, Benzin, Öl. Also wir sehen es ja. Also diese Inflation ist für mich konsumbedingt und geht Hand in Hand einher mit einer sich erholenden Wirtschaft. Das ist für mich normal und ich werde meine Aussagen von letzter Woche nicht modifizieren oder nicht von letzter Woche, vom letzten Monat, als wir das Interview zusammen geführt haben. Es ist eine temporäre Entscheidung. Ich glaube, die Inflation geht zurück. Ich glaube sogar, dass wir nächstes Jahr wieder ein deflationäres Problem kriegen, anstatt ein inflationäres Problem bekommen. Hat mit der Geldmenge nichts zu tun. Auch nochmal ganz klar, solange Milliarden in den Märkten investiert sind, in Aktienmärkten und Billionen weltweit auf den Sparkonten liegen, dann läuft der Durchlauferhitzer, dann werden die Sparer weiterhin enteignet und solange dieses Spielchen so funktioniert, wird sich auch nichts ändern. Es ist eine Inflation gewünscht. Warum? Weil Inflation frisst ja Staatsschulden. Das heißt also, die Sparer werden durch die Inflation enteignet und die Staatsschulden schrumpfen durch die Inflation. Deswegen ist die Inflation seitens der Notenbanken gewünscht und wenn wir uns bei 2-3% einpendeln, dann ist es historisch absolut auf dem gesunden Level und auf dem gesunden Niveau und darauf steuern wir zu. Jetzt eine Brücke zu schlagen zu den Währungen. Da ist meine Antwort zu der Inflation. Jetzt zu den Währungen. Wir sprechen über das magische Dreieck Schweizer Franken, Euro, US-Dollar. Und wir sehen ja, das muss man auch etwas geschichtlich mit einem Satz vielleicht ein bisschen hervorholen, als die 1,20 Schweizer Franken Euro eingeführt wurde, der Mindestwechselkurs, und die dann plötzlich am, ich glaube, 15. Januar 2015 aufgehoben wurde, gab es da hier diesen absoluten Crash in der Schweiz. Wurde aber sehr, sehr schnell auch wieder kompensiert. Seit dieser Zeit ticken die Uhren nicht mehr anders, weil sie ticken anders, weil natürlich die Schweizerische Notenbank den Euro stützt. Und das ist eben dieses Verhältnis. Wir haben ja einmal den primären Kausalzusammenhang Euro-US-Dollar. Und dadurch, dass ja der Schweizer Franken natürlich für uns in der Schweiz auch wichtig dazukommt und die Nationalbank interveniert, dann sehen wir natürlich, dass wenn der Dollar zum Euro zulegt, dann wird das nochmal zusätzlich hochgehebelt, weil die Schweizerische Nationalbank versucht, den Schweizer Franken gegenüber dem Euro abzuwerten, damit die EU als wichtiger Partner Tourismus, Export in der Schweiz, damit es nicht explodiert und damit es nicht zu teuer wird. Und deswegen ist das Gefüge, jetzt spielt eine Rolle Tapering in den USA, das heißt also, das hat dem Dollar eine gewisse Stärke versus Euro gegeben. Dann kommt die Situation, dass wir zum Beispiel gestern bedeutend bessere Einzelhandelsumsätze hatten in den USA, dass der Arbeitsmarkt in den USA sich erholt und somit denkt man, die Anleihenkäufe werden zurückgedrosselt und deswegen hat das dem Dollar eine Stärke gegeben. Genau das Gleiche in Europa auch. Eins ist nämlich klar, dass die EZB etwas restriktiver handeln wird, als es die Schweizerische Nationalbank tut, weil der Franken nachhaltig geschwächt werden soll. Was nicht unbedingt das primäre Ziel der Europäischen Zentralbank ist, ist davon auszugehen, dass der Euro auch marktbedingt durch eine zu einer gewissen Stärke kommt. Und somit glaube ich, ist das Verhältnis im Dreieck langsam etwas besser. Ich gehe davon aus, dass der Dollar zum Euro minimal stärker werden kann, dass er zum Schweizer Franken noch ein bisschen Luft nach oben hat und ich sehe auch den Euro im Verhältnis zum Schweizer Franken noch mit einem Aufwärtspotenzial, was jetzt durch die Politik der Notenbanken auf uns zukommt. Aber wir reden da über ein paar Prozentchen, also wir reden da nicht über fundamentale Bewegungen. Ich denke, dass das Dreieck im Moment in einer recht vernünftigen Balance steht.
Ja, so viel zum Überblick der Lage. Wollen wir mal schauen, was Sie denn draus machen und dafür nutzen wir gerne den Blick in das Börsenradio Echtgeld-Depot. Nun muss man da erstmal einen Hinweis geben. Mit der Performance ist es ja gar nicht so leicht, die ja tatsächlich so abzulesen auf den ersten Blick. Es kommen ja regelmäßig Zuflüsse hinzu. Vielleicht sollten wir mal ein paar Worte dazu sagen, warum wir uns mit der Performance jetzt einen kleinen Moment zurückhalten.
Also, mit der Performance werden wir uns zurückhalten, insofern, weil ich natürlich exakte Zahlen haben möchte. Und Fakt ist eines, ich habe mich bis jetzt bei der Darstellung begnügt, aber die Unterschiede sind jetzt so eklatant, dass wir das doch etwas erläutern müssen. Fakt ist ja, das System an sich sieht einfach ein bezahltes Kapital von 50.100 Euro und die aktuelle Wertigkeit liegt ungefähr bei 60.600 Euro. Das sind also knappe 10.600 Euro mehr und das wären 22%. So einfach ist es natürlich nicht, weil, da hatten ja auch einige Hinweise seitens der Zuhörerschaft, das weiß ich, das wusste ich selbst natürlich auch, aber das muss man sehr, sehr genau auswerten und für die Zukunft müssen wir uns eine klare Darstellungslinie auch zurechtlegen. Die Performance liegt nicht bei 22, die Performance liegt etwa bei 45%, nämlich die geldgewichtete nach der korrekten Rechnung. Warum? Warum ist das so? Weil natürlich diese 50.000 sind nicht vor 2 Jahren eingebracht worden, sondern die letzten Tranchen vor 1 Monat, vor 2 Monaten, vor 3 Monaten. Somit hatten sie natürlich wesentlich weniger Zeit zu arbeiten. Und deswegen, wie gesagt, ist der Unterschied eklatant. Wir werden es ganz genau berechnen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns die Titel jetzt im Einzelnen ansehen, wir beginnen wie immer Start, wie schon für alle nochmal zur Erinnerung, 8.8.19. Das heißt also, wir haben uns tatsächlich über die 2 Jahre Distanz gearbeitet, 2 Jahre, 1 Monat jetzt. Wir beginnen unser, im Moment, ja, wiederhole ich das Kernthema unseres Gesprächs zu Beginn des Interviews, Alibaba seit Kauf nunmehr ein Minus von 6,3% nach einem exorbitanten Plus. Amazon haben wir ganz gut erwischt, nämlich plus 6,7% seit Kauf. Apple 90,6% im Plus. Basler Versicherung minus 19%. Bankkantonal Vaduas minus 1,2%. Die chinesische Byte mit einem Plus von 118%. Die C3 AI, Artificial Intelligence, macht nicht unbedingt Spaß, minus 66%, scheint bis jetzt wirklich nicht sehr gut zu laufen. Neuzugang im Depot, Cembra Money, mit einem Minus von 5,9% seit Kauf. Cembra Money ist eine Bank, die Kleinkredite macht in der Schweiz, marktführend, neu im Depot, Orientierung in Richtung Dividende. Geberit, herausragend, mit einem Plus von 52%, die ist A, noch lange nicht im Depot, und B, die Zahlen waren herausragend. Gurit, ein Plus von 43,7%. Hannover Rück, ein Plus von 15,2%. Kering, China lässt grüßen, massive Gewinnmitnahmen, plus 6,5%. Lonza, ein Plus von mittlerweile 40%. Mastercard, plus 24%. Nvidia, kennt kein Halten, nach dem Split, plus 136%. PowerCell, leichte Erholungstendenz, minus 47%. Sika, plus 18,2%. Software One, für mich eigentlich eine herbe Enttäuschung, eigentlich mehr als andere, weil ich habe von diesem Titel sehr, sehr viel erwartet. Sie sind in der Schweiz top unterwegs, operativ sehr gut dabei, minus 5,4%. Wir werden da aber kein Stück aus der Hand geben. Swiss Re, die Dividendenperle, minus 2%. Teladoc, auch zu früh rein, ärgerlich, minus 51%. Valora, erfreulicherweise wieder im Plus, plus 2,4%. Mit Abstand der beste Titel, VAT, der Vakuum-Halbleiter-Spezialist aus der Schweiz, plus 267%. Herausragende Jahreszahlen, alles nach oben gerissen, Jahreserwartung und so weiter. Plus zum Schluss der Totalverlust in der Wirecard. Bedeutet ein Depotstand mit genau, aufs i-Tüpfelchen, 60.600 Euro. Und wie gesagt, die Performance mit diesen 22% ist nicht korrekt. Wir werden es genau im Vergleich mit den Benchmarks beim nächsten Mal genau aufarbeiten. Wir werden es auf den Punkt genau liefern, sodass die Zuhörer auch eine genaue Übersicht haben.
Ja, das heißt, wir haben beim nächsten Mal auch wieder genügend Themen, über die wir sprechen können. Und soweit für heute sage ich erstmal vielen Dank, Herr Linker.
Ein schönes Wochenende und ich bedanke mich ebenfalls.
Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.